Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Brüssel hat am Nachmittag ein Verhandlungsmarathon zur Schuldenkrise in der Eurozone begonnen. Es geht um eine gemeinsame Linie, wie der Euro-Rettungsschirm effektiver gemacht werden kann und um neue Hilfen für Griechenland, das gestern ein neues Sparpaket beschlossen hatte. Die Euro-Finanzminister bereiten das Treffen der Staats- und Regierungschefs am Sonntag vor. Die eigentlichen Beschlüsse sollen voraussichtlich am Mittwoch fallen. Euro-Gruppenchef Juncker kritisierte diese Aufspaltung in zwei Gipfel im Vorfeld scharf.
Er ist der einzige noch aktive Politiker von denen, die einst den Maastrichter Vertrag ausgehandelt hatten. Aber von seinen Hoffnungen ist Jean-Claude Juncker nicht viel geblieben.
Die Außenwirkung ist desaströs. Wir geben hier nicht ein eklatantes Beispiel gehobener Staatsführung.
Ein großes Signal sollte von dem anstehenden Wochenende ausgehen, aber schon zu Beginn ihrer Beratungen wissen die Finanzminister, dass das wohl daneben gehen wird. Sie dürfen nichts entscheiden, weil das ihre Chefs tun wollen, aber die können nicht. Die Sachfragen sind kompliziert, die Meinungsunterschiede groß, aber das eigentliche Problem ist ein anderes.
Das hat mit einem Streit mit Frankreich nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir im Deutschen Bundestag entschieden haben, dass wir vor bestimmten Entscheidungen erst treffen können, wenn der Deutsche Bundestag vorher die Gelegenheit hatte, damit befasst zu sein.
Und das ist etwas, das selbst enge Freunde Deutschlands als Anmaßung empfinden.
Wir haben das mit 17 Regierungen, mit 17 Staaten, mit 17 Ländern, mit 17 Parlamenten zu tun. Es gibt nicht nur in Deutschland, in dem Berliner Parlament, das gibt es auch sonst wo.
In diesem Klima geht es zunächst um Griechenland. Europa hat soeben die nächste Hilfszahlung freigegeben, aber der ebenfalls benötigte internationale Währungsfonds hält sich zurück. Und immer noch wird über einen umfangreichen Schuldenerlass spekuliert. Aber genaues weiß man eben nicht. Und erst das könnte die beruhigenden Signale aussenden, auf die nicht nur Europa so dringend wartet. Bei den viel diskutierten Hebeln etwa, mit denen die Wirkung des Rettungsschirms verstärkt werden soll, hat Deutschland seine Punkte durchgesetzt, nämlich keine Beteiligung der Zentralbank und keine Erhöhung der Haftungssummen. Es könnte also führen. Stattdessen steht es in einer schwierigen Lage zusätzlich auf der Bremse.
Bundeskanzlerin Merkel hat unterdessen angedeutet, dass Griechenland wahrscheinlich mehr Schulden erlassen werden müssten als geplant. Bislang war von 21% die Rede. Merkel warb bei den Bundestagsabgeordneten von Union und FDP um Rückhalt für die geplanten Entscheidungen zum Euro-Rettungsschirm. Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit, sagte sie mit Blick auf die Verzögerungen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages billigte am Nachmittag die vorläufigen Leitlinien zum Rettungsschirm.
Der Diskussionsbedarf war groß im Haushaltsausschuss. Die Frage, entsprechen die Leitlinien aus Brüssel dem Gesetz zum Euro-Rettungsschirm, das vor kurzem im Bundestag beschlossen wurde? Am Ende stimmte der Ausschuss den Leitlinien zu. In den Augen von Union und FDP ein robustes Mandat, das die Kanzlerin mit zum EU-Gipfel nach Brüssel nimmt.
In der Sache haben wir einerseits den Beschluss, der klarlegt, das ist das, was die Regierung machen kann. Und das ist das, wo auch andere Regierungen, die deutsche Regierung, nicht in die Enge treiben können, etwas anderes zu beschließen.
Die SPD kritisierte, die Koalition habe den Beschluss in großer Eile durchgepeitscht, obwohl die Leitlinien noch gar nicht vollständig seien.
Bisher galt ja immer, das Geld reicht aus. Jetzt sehen wir zwei Wochen später, das Geld ist zu wenig. Wir brauchen eine Vervielfachung. Und bisher liegt kein Modell vor, mir zumindest nicht und im Bundestag letztendlich auch nicht, das auf einer soliden Grundlage eine Bewertung zulässt.
Ein Modell, die Schlagkraft des Rettungsschirms zu erhöhen, könnte ein sogenannter Hebel sein. Einen solchen würden die Leitlinien bereits jetzt vorsehen, kritisieren die Grünen. Daher ihr Antrag, nicht nur der Haushaltsausschuss, sondern das gesamte Parlament müsse darüber entscheiden.
Wir finden, dass über ein solches Instrument hier im Deutschen Bundestag vor den Augen der Bürgerinnen und Bürger entschieden werden muss.
Die Union sieht keine Veränderung des Gesetzes. Von einem Hebel könne keine Rede sein.
Das, was über Wochen hinweg als Hebel diskutiert wurde in der Öffentlichkeit, hat mit diesem Instrument überhaupt nichts zu tun.
Mit den Stimmen der Koalition wurde der Antrag der Grünen abgelehnt.
Die Euro-Rettung dürfte auch Thema eines Koalitionstreffens heute Abend im Berliner Kanzleramt sein. Die Partei- und Fraktionschefs von Union und FDP beraten zur Stunde über die Regierungsarbeit in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode. Dazu gehört auch der künftige Kurs bei Steuerentlastungen.
Horst Seehofer rauscht ohne Kommentar vorbei ins Kanzleramt. Er will nichts mehr sagen zu seinem Ärger über das Vorpreschen von Schäuble und Rösler in Sachen Steuersenkung. Es werden harte Verhandlungen. Der Regierungssprecher relativierte schon einmal die Aussagen von gestern.
Das ist ein Vorschlag der beiden Minister, der wird nun besprochen und dann wird daraus Regierungspolitik, sofern alle drei die Koalition tragenden Säulen zugestimmt haben.
Die Kanzlerin zumindest hat bereits zugestimmt. Ihr Besuch bei der FDP-Fraktion heute Morgen galt zwar der Euro-Rettung, sollte aber auch zeigen, die Stimmung ist gut. Doch aus Bayern war weiter Kritik zu hören. Die CSU sieht sich übergangen und will nun heute Abend ihre Themen durchsetzen.
Es ist nicht die Steuer alleine, die zu diskutieren ist. Und deswegen gibt es eine Vereinbarung. Es wird ein Gesamtpaket verhandelt, nichts anderes. Und es wird auch vorab nichts separat verkündet. Da ist nichts besprochen.
Die Pkw-Maut wollen die Bayern ansprechen oder wenigstens zusätzliches Geld für Verkehrsinfrastruktur heraushandeln. Es soll auch um das von der CSU geforderte Betreuungsgeld gehen und um die Rettung bayerischer Bundeswehrstandorte. Es gehe zu wie auf dem Basar, meint die SPD.
Das ist nichts anderes als ein Kuhhandel von Herrn Schäuble mit der FDP, der versucht, ihr kriegt eine kleine Steuersenkung und dafür stimmt ihr unseren EU-Rettungspaketen zu. So kann man keine Politik machen, jedenfalls keine solide Politik.
Die Demonstranten vor dem Kanzleramt aber fordern von der Koalition solide Politik. Sie erinnern daran, dass neben den innenpolitischen Themen auch die Euro-Rettung ansteht.
Zum Koalitionstreffen im Kanzleramt jetzt live aus Berlin, Ulrich Deppendorf.
Seit einer Stunde sitzen die Koalitionsspitzen im Kanzleramt zusammen. In einer solch angespannten Stimmung hat noch kein Koalitionsgipfel der schwarz-gelben Regierung stattgefunden. Eigentlich wollte man am Ende dieser Woche gemeinsam konkrete Ergebnisse präsentieren und aus den negativen Schlagzeilen herauskommen. Der harsche Einspruch von Horst Seehofer gegen die Steuersenkungspläne der Minister Rösler und Schäuble hat dieses Vorhaben jedoch zunichte gemacht. Statt Harmoniedemonstration also erst einmal offener Streit vor diesem Koalitionstreffen. Und das im Angesicht der dramatischen europäischen Staatsschuldenkrise. Nun schieben sich alle Seiten die Schuld für dieses Desaster zu. Heute Abend werden zunächst persönliche Verletzungen aufgearbeitet. Ob es danach dann bei den anstehenden Themen in dem einen oder anderen Fall noch nennenswerte Ergebnisse geben wird, ist im Augenblick schwer abzuschätzen. Und damit zurück nach Hamburg.
Die Schuldenkrise war heute auch Thema auf dem Parteitag der Linken in Erfurt. Zum Auftakt lehnte Parteichefin Lötsch die Euro-Rettungspläne der Bundesregierung ab. Sie würden die Verarmung der Menschen in den Schuldenstaaten vorantreiben. Auf dem Kongress will die Linkspartei erstmals ein umfassendes Programm beschließen. Die Führung hofft damit, auch die jüngsten parteiinternen Konflikte beilegen zu können.
Die Euro-Schuldenkrise einigt die ansonsten häufig uneinige Linkspartei auf ihrem Parteitag in Erfurt. Über die zerstrittenen Flügel hinweg sieht sie in den Banken die Schuldigen an der Misere.
Banken, die sich weigern, ihre Aufgaben in der Gesellschaft zu erfüllen, stattdessen aber das Geld der Menschen in Casinos zu verzocken, die müssen verstaatlicht werden.
Das ist die zentrale Forderung im neuen Parteiprogramm, das in Erfurt beschlossen werden soll. In den letzten Monaten hatten schlechte Wahlergebnisse, Flügelkämpfe und Personaldebatten um das Führungsduo Gesine Lötsch, Klaus Ernst, die Linke erschüttert. Das neue Parteiprogramm soll nun der Partei einen Neuanfang bringen.
Wir schreiben an diesem Wochenende Geschichte. Unser Erfurter Programm wird dieses Land verändern.
Einig ist sich die Linke in den Forderungen nach einem Mindestlohn, der Erhöhung von Hartz IV und der Einführung einer Mindestrente. Uneinig ist man sich über Kampfeinsätze der Vereinten Nationen und den Personalabbau im öffentlichen Dienst. Trotzdem werben die zerstrittenen Flügel, die linken Radikalen wie die Reformer, für den Entwurf.
Wir brauchen ein Programm, das uns eint und nicht ein Programm, das uns spaltet.
Überwinden wir die Teilung in Reformer und Revolutionäre, erfinden wir eine neue radikal-demokratische Linke in Deutschland.
Auch wenn auf dem Parteitag keine neue Parteiführung gewählt wird, geht die Personaldebatte in der Halle und hinter den Kulissen weiter. Zentrale Frage dabei, will Ex-Parteichef Lafontaine im nächsten Frühjahr noch einmal an die Parteispitze der Linken zurückkehren?
Nach dem Tod des libyschen Machthabers Gaddafi steht der Nationale Übergangsrat jetzt vor neuen Herausforderungen. Er will den Aufbau einer demokratischen Regierungsform in die Wege leiten. Dafür soll zunächst eine provisorische Regierung gebildet und im nächsten Jahr ein Nationalkongress einberufen werden. Nach unbestätigten Berichten soll inzwischen auch der Gaddafi-Sohn Seyd al-Islam festgesetzt worden sein. Wie Gaddafi selbst gestern ums Leben gekommen ist, konnte bisher nicht geklärt werden.
ein Abwasserrohr in Sirte. Gaddafis letztes Versteck und heute Anziehungspunkt für viele Kämpfer der Übergangsregierung, posieren für Erinnerungsfotos. Gaddafi stirbt, wir Libyer sind eins, rufen sie. Ganz in der Nähe ausgebrannte Autowracks. Die NATO bestätigt, sie habe gestern einen Autokonvoi bombardiert, nicht ahnend, dass in einem der Fahrzeuge Gaddafi saß. Wahrscheinlich hat der Luftangriff mit zur Gefangennahme Gaddafis beigetragen, der auf diesen Bildern abgeführt wird. Offensichtlich verletzt, aber beweglich. Kämpfer legen ihn auf einen Pickup. Er fleht um sein Leben. Was dann passiert, wie Gaddafi zu Tode kam, der Chef der Übergangsregierung, Djibril, mit seiner Version. Das Auto setzte sich in Bewegung und geriet in ein Kreuzfeuer von unseren Truppen und Gaddafi-Milizen. Gaddafi wurde von einer Kugel in den Kopf getroffen. Von wem die Kugel kam, von unseren Leuten oder aber von Gaddafis, konnte der Pathologe nicht bestimmen. Während in Misrata Menschen Schlange stehen für einen Blick auf den toten Machthaber, dauern die Diskussionen über seinen Tod an. Ist er womöglich gezielt durch einen nahen Kopfschuss getötet, also hingerichtet worden? Sprecher der Vereinten Nationen fordern Aufklärung. Es ist ein grundlegendes Prinzip internationalen Rechts, dass Menschen, die schwerwiegender Verbrechen beschuldigt werden, vor Gericht gestellt gehören. Hinrichtungen sind, unter welchen Umständen auch immer, unrechtmäßig. Freitagsgebete in Libyen, morgen will der Übergangsrat in Benghazi, der Stadt, in der der Aufstand gegen Gaddafi begann, offiziell die Befreiung des Landes bekannt geben.
Die USA werden bis Jahresende ihre Truppen aus dem Irak vollständig abziehen. Das kündigte US-Präsident Obama am Abend in Washington an. Damit sei der Irakkrieg nach fast 9 Jahren definitiv beendet. Nach dem Abzug der Kampftruppen vergangenen Sommer waren noch etwa 40.000 US-Soldaten in dem Land geblieben, um irakische Sicherheitskräfte auszubilden und US-Einrichtungen zu schützen. Der Truppenabzug aus dem Irak zählte zu den Wahlversprechen Obamas. Die ersten Schritte des europäischen Prestigeobjektes Galileo im All sind geglückt. An Bord einer Soyuz-Trägerrakete wurden 2 Satelliten des europäischen Weltraumnavigationssystems auf den Weg gebracht, vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou. Galileo soll dem amerikanischen GPS Konkurrenz machen und dabei noch präziser sein. Bis 2014 sollen insgesamt 14 Satelliten in etwa 20.000 Kilometern Höhe um die Erde kreisen.
Der größte deutsche Flughafen in Frankfurt am Main nutzt seit heute Nachmittag eine 4. Landebahn. Mit der Ankunft einer Regierungsmaschine mit Kanzlerin Merkel an Bord wurde die neue Bahn eingeweiht. Der Ausbau soll die Zahl der Passagiere deutlich erhöhen. Über die Piste war jahrelang gestritten worden. Nach Angaben der Betreiber kostete der Bau 600 Millionen Euro. Hunderte Hektar Wald mussten gerodet werden. Die Tarifverhandlungen für die 75.000 Beschäftigten in der nordwestdeutschen Stahlindustrie sind zunächst ohne Ergebnis beendet worden. Die IG Metall fordert 7% mehr Geld und die unbefristete Übernahme aller Auszubildenden. Die Arbeitgeber lehnen diese Forderungen ab. Am 7. November sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Der aktuelle Tarifvertrag läuft noch bis zum 31. Oktober.
Das Hochwasser in Thailand soll in den nächsten Stunden Bangkok erreichen. Nachdem die Regierung die Schleusen der Stadt öffnen ließ, steigen die Wasserstände der Kanäle. So soll das Wasser aus dem Norden schneller ablaufen. Ministerpräsidentin Shinawatra hatte die Bewohner der Außenbezirke aufgefordert, ihren Besitz in Sicherheit zu bringen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 22. Oktober.
Das Hoch, das sich Richtung Osteuropa verlagert, bestimmt auch in den kommenden Tagen unser Wetter. In den Niederungen ist es teilweise länger neblig, wenige Kilometer daneben Sonne, auf den Bergen ist es durchweg sonnig. In der Nacht ziehen über den äußersten Norden einige Wolken, sonst ist es meist klar. Im Laufe der Nacht breitet sich in einigen Niederungen, vor allem in der Mitte und im Süden, Nebel aus, der sich am Tag mitunter länger hält. Am Bodensee, an der Donau und am Oberrhein möglicherweise den ganzen Tag über. Abseits davon viel Sonne. Der Wind wird schwach bis mäßig, an den Küsten zeitweise frisch. Heute Nacht am Meer 5 bis 8 Grad, sonst 2 bis minus 6 Grad. Mit Frost und Reifklette muss gerechnet werden. Am Tag 5 Grad im Nebel und bis 14 Grad im Nordwesten. Am Sonntag, abseits des Nebels, viel Sonne, am Montag frischt der Wind auf, das heißt der Nebel lichtet sich schneller. Allerdings gibt es neben Sonne ein paar Wolken. Am Dienstag ist es in der Nordosthälfte freundlich, Richtung Westen und Südwesten Wolken und etwas Regen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.10 Uhr, heute mit Tom Buro. Darin gefährliche Missionen, warum Angela Merkel zwischen Berlin und Brüssel zerrieben wird, sowie nach der Revolution, Nachforschungen über Gaddafis Tod.